Wir wollen heute auf ein Wort hören aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 24 bis 26. Die aber Jesus Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Wie ihr merkt, geht es hier in unserem heutigen Predigttext um den Gegensatz von Fleisch und Geist und zum anderen auch, wie wir im Geist leben sollen. Und dazu gehört auch die Heiligung. Wenn man heute in die Welt blickt und dabei besonders auf die ungläubigen Menschen in unserer Umgebung achtet, dann stellen wir fest, was sich doch für ein Gedankengut mittlerweile breit gemacht hat. Und besonders wird das eben in unserem Zusammenleben mit diesen Menschen im Alltag sichtbar. Alles ist in unserer Welt erlaubt, wenn es darum geht, zum Beispiel seine Unzuchtsgelüste auszuleben. Hier werden die Grenzen, die Gott mit seinem Gebot gesetzt hat, bewusst niedergerissen. Man hält es für menschenfeindlich, solche Grenzen zu setzen. Man hört auch die Worte, Gott hätte die Bibel für die jetzige Zeit ändern müssen und so weiter. Doch Gott, der Schöpfer, hat bestimmt, dass zum Beispiel die Sexualität in der lebenslangen Ehe von Mann und Frau ihren legitimen Platz hat. So heißt diese Welt aber auch alles andere gut. Scheidungen aus nichtigen Gründen, vor- und außereheliche Affären, Homosexualität, Missbrauch von Kindern und was sonst noch an schöpfungswidrigen Betätigungen genannt werden mag. Und wir dürfen ganz gewiss sein, dass dies alles fleischlich ist. Wir sollten nicht meinen, die Alles-ist-erlaubt-Mentalität bei der Betätigung der Sexualität hätte nicht auch in anderen Bereichen dieser Welt keine Folgen. Die Entfesselung des menschlichen Triebes macht auch vor anderen Bereichen in unserem Leben nicht Halt. Denn es ist auch eine Tatsache, dass sich zum Beispiel im Wirtschaftsleben Bestechungen breit machen, dass in den Medien mit Halbwahrheiten und einseitiger Darstellung gelogen wird. Teilweise sehen wir es gerade aktuell in dem Konflikt Israel und Gaza, wo es unterschiedliche Berichterstattungen gibt, je nach Nachrichtensender. Weiter, dass der Alkohol- und Drogenkonsum zunimmt und sich verbreitet. Und oft liest man auch, dass geltendes Recht gebrochen wird, ohne weitere Folgen. Und dass Schulden gemacht werden und man sie von der Inflation bezahlen lässt. Und die meisten Menschen haben sich von Politikern, die eifrig Wahlgeschenke verteilt haben, um wiedergewählt zu werden, und politisch korrekte Medien vorgaukeln lassen, es sei alles in Ordnung, obwohl die öffentlichen Kassen immer tiefer in diesen Schuldensumpf gerieten und immer noch weiter geraten werden. Wir merken, dem Wohlstandsbürger gefällt es, sich belügen zu lassen, weil er sein Wohlfühlbedürfnis nicht gestört haben will. Wir sehen also, wie es bei den natürlichen Menschen zugeht. Und vielleicht waren wir, du und ich, vor unserer Bekehrung auch so und schwammen in dieser ganzen Masse mit, heute würde man sagen, in diesem Mainstream mit. Doch wie sieht es heute für uns als wiedergeborene Gotteskinder aus, die wir in der Nachfolge Jesu leben? Unser Leben in der Nachfolge Jesu hat mit einem grundlegenden Gegensatz zu tun, den die Bibel mit dem Begriff Fleisch und Geist zum Ausdruck bringt. Dazu sagt der Apostel Paulus ein paar Verse vor unserem Predigttext im Kapitel 5 des Galaterbriefes, Vers 17, das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und mit diesem Gegensatz zwischen Fleisch und Geist wollen wir uns heute Morgen mal näher beschäftigen. Wir wollen uns dieses spannungsvolle Verhältnis zwischen Fleisch und Geist anschauen. Und dabei dreht sich der erste Teil um die Frage, was es heißt, sein Fleisch zu kreuzigen. Im zweiten Teil wollen wir betrachten, was es heißt, im Geist zu leben. Und im dritten Teil kommen wir dann zur Heiligung in unserem Leben. Man denkt bei dem Begriff Fleisch nur schnell an den Leib und verbindet damit alles Leibliche und was auf den Leib bezogen ist, wie Begierden, Sünden, das Bedürfnis zu essen oder zu trinken oder zu schlafen und so weiter. Die Heilige Schrift jedoch sagt etwas anderes zum Fleisch. Sie bezeichnet damit die verdorbene menschliche Natur und die damit verbundenen sündigen Begierden und bösen Leidenschaften, dem das Fleisch unterworfen ist. Und deswegen macht der Apostel hier deutlich, dass wir nicht mehr unserem Fleisch ausgeliefert sind, weil wir es gekreuzigt haben. Damit ist keine Selbstkasteiung gemeint, sondern die Tatsache, dass wir durch die Taufe des Heiligen Geistes Christus in seinem Tod und in der Auferstehung gleich geworden sind. Dazu schreibt der Apostel Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 11, in ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht von Händen ist, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Diese Mitkreuzigung also ist die Kreuzigung Christi mit eingeschlossen. Und dieses trat auch in unserem Leben nach unserer Bekehrung in Kraft. Das heißt aber nicht, dass unser Fleisch, also unsere alte sündige Natur, damit aufgehoben ist, sondern dass es gerichtet ist. Darauf sollen wir uns verlassen und aus dieser Erkenntnis auch heraus leben. Denn dazu hat der Apostel Paulus in den Römern im Kapitel 6, die Verse 11 und 12 geschrieben, so haltet auch ihr, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Fleisch ist ferner auch die Orientierung am Sichtbaren und die Orientierung des Unglaubens. Das zeigt sich darin, dass der natürliche Mensch das Evangelium nicht versteht. Ihm widerspricht es, oder aber er deutet es um. Und mit dem Mangel im Verstehen des Evangeliums, mit dieser Blindheit, die sich aus dem Unglauben ergibt, kann sich ein Leben verbinden, das vornehmlich darin besteht, das zu tun, was den irdischen Sinn erregt und befriedigt. Und der Zeitgeist unserer Zeit verweigert dem Fleisch nichts, wie wir wissen. Manch einer hat es verlernt, auch mal zu verzichten. Im Gegenteil, viele haben es verinnerlicht, einem Bedürfnis so gut wie es geht nachzugeben. Das zeigt sich dann auch daran, dass die natürlichen Menschen des 21. Jahrhunderts von Werten geleitet werden, die ihnen eine sinnliche Befriedigung vermitteln, mehr aber auch nicht. Und wie wir wissen, ist heute alles erlaubt, was Spaß macht. Man will sich wohlfühlen, man sucht den Nervenkitzel, man bucht vielleicht einen Erlebnisurlaub, man kauft sich die besten Markenwaren, um sein Ansehen zu zeigen, um zu steigern. Man weiß, wie man zu seinem Geld gekommen ist und wie man es auch weiterhin effektiv vermehren kann. Und von daher ist es ganz wichtig, den Begriff Fleisch richtig zu verstehen. Fleisch ist nicht dasselbe wie der Leib. Die Bibel gebraucht den Begriff Fleisch in unterschiedlicher Weise. Und in unserem Text ist damit eben die sündige Natur des Menschen gemeint. Und zu dieser gehört nicht nur der Leib, sondern auch die gefallene menschliche geistige Natur. Es ist eine Tatsache, dass sich die ungläubigen Menschen an diesen Dingen orientieren und dass sie unzufrieden sind, wenn nicht alles ihrem Geschmack entspricht. Und dass sie im Grunde nichts anderes kennen, ist eigentlich ein Armutszeugnis. ein Eingeständnis, dass sie ihr Herzen an primitive und nichtige Dinge gehängt haben. Wer den Glauben an Gott verneint und ihn zur Seite schiebt und stattdessen auf das baut, was er selbst vermag, der handelt fleischlich. Es besteht also ein Unterschied zwischen dem biblischen Denken und dem natürlichen Denken. Die menschliche Vernunft erscheint manchen wie ein göttliches Licht. Doch das ist eine Fehleinschätzung. Davon sollten wir uns nicht täuschen lassen. Das fleischliche Denken im religiösen wie auch im geistlichen Bereich ist eine Religiosität, die sich christlich oder auch gläubig nennt, aber nicht vom Glauben getragen ist, sondern vom menschlichen Denken und Wollen. Denn das Kennzeichen der natürlichen Menschen ist ja, dass er nicht glauben mag. Und Glauben heißt, sich auf jemand anderes verlassen, eben auf Gott und sein Werk in unserem Herrn Jesus Christus. Und auch der sogenannte fleischliche Christ erkennt zwar, dass er Jesus braucht, aber dann vertraut er nicht darauf, dass das Werk Jesu Christi vollkommen ausreicht, um mit Gott versöhnt und vor ihm gerechtfertigt zu sein. Nein, er will ihn ja an seinem eigenen Werk und an seinem eigenen Beitrag seines Heils gewiss werden. Also entscheidet er sich für Jesus, nimmt ihn als seinen Herrn an und versucht dann nach den Geboten Gottes zu leben. In der Hoffnung, dass er dabei eine irdische Lebenserfüllung und vielleicht auch das ewige Heil finde. Doch wie wir wissen, funktioniert es so nicht. Und dann mag es auch Christen geben, die Christsein ernster nahmen als die Masse. Sie wurden enthaltsam und haben gemeint, mit der Beschränkung ihrer Bedürfnisse das christliche Leben zu bestreiten. Man meint, das Fleisch mit äußeren Mitteln, zum Beispiel mit Schmerz und Verzicht, zu dämpfen und begründet dies mit der Aussage, dass man sein Fleisch kreuzigen müsse. Man kann dem Fleisch nicht mit äußeren Mitteln beikommen und seine sündige Natur auf dem Wege leiblicher Schmerzen abtöten. Die Kreuzigung des Fleisches geschieht nicht in einem persönlichen Erlebnis oder aufgrund einer willentlichen Entscheidung. Was aber soll man denn tun, um sein Fleisch zu kreuzen? Nun, die Tatsache, dass Paulus hier von der Kreuzigung des Fleisches spricht, weist uns an jene Kreuzigung zu denken, in der die sündige Wirklichkeit eines Menschen wirklich hingerichtet wurde. Und sie geschah am Kreuz, wo unser Herr Jesus Christus für uns stellvertretend gelitten hat bis zum Tod. Dazu erwähnt der Apostel Paulus auch im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Dabei hat der Apostel Paulus vor Augen, dass die ganze alte gefallene Schöpfung im Tod Christi ein Ende gefunden hat. Auch Paulus selbst als sündiger Mensch, als Pharisäer, der die Christen bis aufs Blut verfolgt hat, hat in Christus sein Gerichtsurteil empfangen und ist mit Christus, der ja sein Stellvertreter ist, gestorben. Hier macht Paulus also deutlich, dass wir nicht mehr unserem Fleisch ausgeliefert sind, weil wir es gekreuzigt haben. Diese Mitkreuzigung, die in die tatsächliche Kreuzigung Christi mit eingeschlossen ist, tritt nach der Bekehrung im Leben von uns in Kraft. Und in seinem Tod hat unser Herr Jesus Christus die Leidenschaften und die Begierden des Fleisches besiegt. Der Glaube muss sich diese Tatsache bewusst machen, sonst geraten wir leicht in die Versuchung, den Sieg über die Sünde wieder aus eigener Kraft erstreiten zu wollen. Und ihr habt schon gehört, wohlgemerkt, das ist ein Gegenstand des Glaubens. Oft sieht man das nicht und man erfährt vielleicht etwas ganz anderes, nämlich, dass die alte sündige Natur einem anhaftet und lautstark danach verlangt, respektiert zu werden. Und es ihr immer wieder gelingt, ihre Bedürfnisse zu verwirklichen, und das Ergebnis ist, dass wir zu Fall kommen. Und dies ist ein beängstigendes, ja erschreckendes Kapitel für denjenigen, dessen altes Ich noch nicht gründlich getötet worden ist und der noch nicht ganz in Christus eingehüllt ist, sondern daran denkt, dies alles selber tun zu wollen. Und das führt dann dazu, dass man sich sagt, ich soll glauben, ich soll beten, ich soll streiten. Und dadurch macht man dies alles zur eigenen Sorge. Und so kommt dann die Erkenntnis schließlich, dass man selber gar nichts zu tun vermag. Dann merkt man, dass auch unsere Heiligung des Herrn freie Gnade und Gabe ist. Und so wird man zu einem Nichts. Und als Wiedergeborene sollen wir doch nun uns nicht selber leben, sondern Christus lebt in uns. Denn was wir jetzt leben im Fleisch, das leben wir im Glauben des Sohnes Gottes, der uns geliebt und sich selbst für uns dargegeben hat. Und wenn dann also Christus in dieser Weise sowohl unsere Gerechtigkeit als auch unsere Heiligung wird, und wenn wir in allen Dingen jede Stunde von ihm abhängen, dann und erst dann wird es ernst mit unserer Heiligung und der Tötung unseres alten Menschen, dann werden wir nicht nur seine Ausbrüche gehemmt, sondern dann wird das Innerste getötet und das Herz und das eigene Leben selbst zunichte gemacht, nämlich diese tiefe, unendliche Selbstsucht und Eigenliebe. Und so soll auch der neue Mensch in uns, nämlich unser Herr Jesus, umgeben von den Überresten des alten Adams immer noch, von den Versuchungen der Welt und der bösen Geister erzogen werden und an Gnade zunehmen, bis Christus mehr und mehr in uns allen allein wirksam und tätig wird, mehr und mehr unser Alles in allem wird. Während der alte Mensch ans Kreuz geheftet und mehr abmattet, erstickt und getötet wird. Wir erkennen dadurch und empfinden nun auch diesen Zwiespalt, der zwischen den Aufbegehren unserer sündigen Natur und dem Anspruch des Glaubens entsteht. Damit aber stehen wir nun vor der Frage, wie wir mit diesem Problem umgehen sollen. Und dazu sagt uns der Apostel Paulus, dass wir im Geist leben sollen. Mit Geist bezeichnet die Bibel den Heiligen Geist, und das darf nicht mit dem menschlichen Geist verwechselt werden. Der Heilige Geist ist Gott, so wie er heute zu uns kommt und in uns wohnt. Das ändert nichts daran, dass der Heilige Geist im Wort zu uns kommt und uns bei unserem Denken und Verstehen anspricht. Aber leider hört der menschliche Geist nicht immer darauf, und dann bekommen wir Probleme. Und die damit eigentlich verbundene Vernunft, die wir haben, gehört auch zur geschöpflichen Ausstattung des Menschen. Sie ist nicht die Schnittstelle zur Welt Gottes, sondern sie ist genauso in Sünde gefallen wie der übrige Mensch auch. Wir dürfen also den Menschen nicht aufspalten in einen höheren, geistigen, also mit einem Gott verwandten Teil und einen leiblichen Teil, und diesen leiblichen Teil für den Ort der Sünde ansehen. Nein, die Sünde hat viel mehr mit unserem Denken zu tun, als wir meinen. Der Apostel Paulus sagt auch im Kapitel 5 des Galaterbriefes im Vers 15 vor unserem Predigtext: Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Soweit, so gut. Aber was heißt nun eigentlich, im Geist zu leben? Es heißt zunächst, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Wer an ihn glaubt, der hat das Leben. Dadurch sind wir lebendig in Christus, unserem Stellvertreter, der ja von den Toten auferweckt wurde, zum Himmel aufgefahren. und ist und nun zur Rechten Gottes sitzt und dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. In ihm leben wir schon jetzt in der Gegenwart Gottes. Das sollte uns immer wieder bewusst werden. Doch wollen wir uns dabei auch nicht täuschen lassen, man findet nie wahren Glauben ohne wahre Gottesfurcht. Auf der anderen Seite werden wir nie ein wahrhaftiges, heiliges Leben finden, das nicht in einem lebendigen Glauben an die vollkommene Gerechtigkeit Christi wurzelt. Es gibt manche, die den Glauben bauen und dabei die Heiligung vergessen. Sie sind vielleicht in der richtigen Erkenntnis sehr weit gefördert, aber sie stecken noch tief in der Verdammnis, denn sie halten die Wahrheit auf in Ungerechtigkeit. Und es gibt andere, die nach der Heiligkeit des Lebens trachten, aber den Glauben verleugnen. Wie verzeihten auch die Pharisäer, von denen unser Herr Jesus sagte, sie wären übertünchte Gräber. Und eben an dieser Stelle irren viele Christen, indem sie einem Geistbegriff nachlaufen, der aus der Romantik stammt und nicht aus der Heiligen Schrift, die uns überliefert ist. Da suchen sie und erwarten sie das Leben im Geist darin, dass der Heilige Geist ihnen den inneren Impuls gebe, gute Werke zu tun, ohne den Schmerz, denn das Nein zur sündigen Natur in sich birgt. Sie meinen, dass es ihnen der Heilige Geist leicht mache, sich selbst zu verleugnen, ohne den Kampf des Glaubens und ohne das Bewusstsein, Nein zu den Begierden zu sagen. Sie meinen, der Heilige Geist ließe sie allerlei interessante Erfahrungen machen. In seiner Kraft könnten sie die Grenzen, die Gott einem jeden geschöpferlicherweise gesetzt hat, überspringen. Wir erkennen auch hier wieder die hochmütige Stellung des Menschen und seine Ich-Sucht. Doch nein, wir wollen uns daran neu erinnern lassen, dass der Heilige Geist zu uns kommt, im Wort der Apostel, das wir bekanntlich in der Heiligen Schrift haben. Dieses Wort ist Geist und Leben. Es ist der lebendige und unvergängliche Same. Wenn wir diesem Wort glauben, haben wir das Leben. Dann ist mit dem Glauben auch ein Element des Lebens in unseren Herzen. Der Heilige Geist handelt dann an uns, wie wir es eben gehört haben. So erweist er uns zum rechten Umgang mit den geschöpflichen Gaben und Grenzen hin. Wenn wir an Jesus Christus glauben und in diesem Glauben das Leben haben, also im Geist leben, dann ist es doch nur umso konsequenter, auch in demselben Heiligen Geist den Alltag zu führen. Wenn wir uns also darauf verlassen, dass das Evangelium wahr ist und wir in Christus der Sünde gestorben sind, dann wäre es doch auch folgerichtig, wenn wir von einem Leben in der Sünde Abstand nehmen. Aber wir wollen dabei auch bedenken, dass wir in unseren Herzen weiter Sünder sind. Und weil das so ist, darum müssen wir auch aufgefordert werden, unser Fleisch zu kreuzigen. Also täglich neu das Nein zu unserem alten Adam sagen. Das gilt vor allem dann, wenn die Versuchung da ist, Dinge zu tun, die den Geboten Gottes widersprechen. Wenn wir in allerlei Dingen versucht werden, dann sollten wir uns vor Augen führen, dass dies nicht dem Evangelium gemäß und unserem Heiligungsleben widerspricht. Und nun merken wir ja, dass in dem Ja zum Leben im Geist das Nein gegenüber der Sünde eingeschlossen ist. Darum fügt Paulus einige Worte an, die dieses Nein widerspiegeln. Dazu heißt es in Vers 24 unseres Textes heute: Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Und in dieser Welt wird eben viel nach eitler Ehre getrachtet. Was heißt, dass man viel Wert auf die eigene äußere Erscheinung zum Beispiel legt und man danach strebt, als schön, als klug zu gelten. Und dadurch bedingt aber auch kommt es dann dazu, dass man seinen Nächsten damit herausfordert, auch danach zu trachten. So entsteht dann schnell der Neid und man begehrt auch zu sein wie der andere. Dazu mal zwei Beispiele. Man sieht, dass der Nachbar wieder ein neues Auto hat oder sein Haus verschönert hat und selber kann man es nicht, sich leisten, und so kann Neid entstehen. Von meinen Nichten weiß ich, dass wenn man in die Schule geht heute und nicht das aktuellste Mobiltelefon hat oder man trägt keine Markensachen, dann wird man schnell zum Außenseiter. Man beneidet die anderen dann darum, dass ihre Eltern ihnen gewisse teure Sachen kaufen können, während die eigenen Eltern das Geld dafür nicht haben. Und eben mit der Aufforderung des Apostels, nicht nach eitler Ehre zu trachten, hat er vor Augen, dass der Mensch sich gerne vor anderen Menschen schmückt. Darin sind auch wir Gläubigen gefährdet, die wir in der Nachfolge Jesu leben. Denn wenn man seinen Nächsten, der Gemeinde oder der Gesellschaft dient, besteht schnell die Gefahr, dass man gesehen werden möchte und für sein Handeln auch noch Lorbeeren haben möchte. Und wollen wir eins merken: die Anerkennung bei den Menschen ist das eigentliche Motiv dieses Handelns. Doch was ist die Anerkennung bei Menschen wert? Ruhm bei den Menschen ist vergänglich. Wer danach strebt, der hängt sein Herz an etwas Nutzloses. Ebenso nutzlos ist auch der Streit. Wer mit einem Widerspruch andere herausfordert, vor allem wenn es nicht um Gottes Wort geht, sondern um praktische Fragen, oder wer seinen Nächsten herausfordert, indem er meint, auf sein eigenes Recht pochen zu müssen, wer nutzlosen Zank und Streit vom Zaun bricht, oder wer seinen Nächsten, wie wir eben gehört haben, wegen der Gaben beneidet, die Gott ihm gegeben hat, der lässt erkennen, dass er nicht nur keine Liebe übt, sondern dass er seinem sündigen, bösen Wesen Raum gibt und damit das Leben in der Gemeinde oder einer Gemeinschaft vergiftet. Ja, es ist sogar noch eine Steigerung. Er beweist damit, dass sein Glaube tot ist, als Folge seiner Ehrsucht. Dazu sagt Herr Jesus Christus, dass solche Christen sind wie eine unfruchtbare Rebe an einem Weinstock. Der Herr Jesus hat deutlich gemacht, dass solche Reben ins Feuer geworfen werden, mithin also nicht gerettet sind, sondern verloren gehen. Und das gilt leider auch für manchen Theologen und rechtgläubigen Prediger, der immer die richtige Antwort parat hat, aber dessen Rechtgläubigkeit tot ist, weil er weder die eigene Sündhaftigkeit noch die Barmherzigkeit Gottes erkannt hat. Er ist ungebrochen in sich selbst verkrümmt und missbraucht Gottes Wort, um sich in seiner Bosheit Geltung zu verschaffen vor den Menschen. Und eben an der Aussage des Apostel Paulus, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln, zeigt sich einmal mehr, dass die Bibel keinen Widerspruch zwischen Glauben und Handeln duldet. Wie das Leben im Geist konkret aussieht, hat Paulus in den Versen zuvor erklärt. Dort spricht er von der Frucht des Geistes, die er mit 8 Begriffen zusammenfasst. Dazu gehören dann Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Glaube, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und er macht damit deutlich, dass ein Leben im Geist sich ganz ohne Frage im zwischenmenschlichen Umgang, insbesondere aber in der christlichen Geschwisterliebe, niederschlägt. Das Ganze nennt man dann ein Leben in einer stetigen Heiligung. Doch was bedeutet eigentlich Heiligung? Zum einen sind wir ja in Christus geheiligt und sollen doch noch in stetiger Heiligung leben. Wie ist das zu verstehen, dieser Gegensatz? Nun, erst im Neuen Testament haben wir diesen neuen und lebendigen Weg, der ins Allerheiligste führt, bekommen. Dazu heißt es in Hebräer Kapitel 9, die Verse 11 bis 14, Christus aber ist gekommen als ein Hohepriester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut für ein und allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinigen heiligt, so dass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Unser Herr Jesus Christus hat sich durch sein Leiden und Sterben, durch sein Gehorsam bis zum Tod hin am Kreuz, selbst für uns geheiligt. Nun erst können auch wir in dieser Wahrheit geheiligt werden, so ist Christus uns von Gott gemacht worden zur Heiligung. Nun, was bedeutet nun die Heiligung vom Wort her? Und dazu sind zwei Aspekte aus der Heiligen Schrift festzuhalten. Erstens sollten wir uns merken, die Heiligung ist ganz und gar Gottes Werk. Sie ist die Gabe Gottes an alle, die sich durch den rechtfertigen Glauben dem Evangelium erschließen. Gott wirkt in uns als Gerechtfertigte nicht nur die Vergebung der Sünden um Christi willen, sondern eignet uns auch Christi Heiligkeit zu, wie es im 1. Korinther Kapitel 6, Vers 11 heißt: Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden und durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Dadurch wurden wir von innen her erneuert, wiedergeboren durch die Heiligung des Geistes. Der zweite Punkt wäre, der betrifft uns jetzt selber sehr stark. Die Heiligung erfordert von uns einen ganzen Einsatz. Wer in der Rechtfertigung die überwältigende Gnade Gottes zur Errettung von der ewigen Verdammnis erfahren hat, der hat kein Recht mehr, über sich selbst zu verfügen. An den hat die Welt auch keinen Anspruch mehr. Wir sind vielmehr unserem Herrn verschrieben und verpflichtet. Wir sind nach göttlichem Recht heilig dem Herrn und sollen dies nie vergessen. Die wir in Christus Geheiligten haben unsere Leiber dem Herrn darzustellen als ein heiliges Opfer. Wir sollen dem Heiligen Geist in unserem ganzen Leben Raum geben und gehorchen. Wie es der Schreiber des Hebräerbriefs in Kapitel 12, Vers 14 sagt: Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und wem es aufgefallen ist, oft lesen wir zum Schluss, in den Schlusskapiteln der apostolischen Briefe, dass sie voll sind von der Ermahnung zu einem Leben eben in der praktischen Heiligung. Den zahlreichen Aussagen eben vom Stand der Heiligen in Christus stehen die vielen Ermahnungen gegenüber, die zu einer immer neuen und vertieften Hingabe an Gott und Lossagung von der Welt aufrufen. Es gilt, einen heiligen Wandel zu führen in der Furcht Gottes. Das Wirken von Gott, Gottes allein wirkender heiliger Gnade und der von uns geforderte ganze Einsatz für unsere Errettung sehen wir einzigartig ausgesprochen in einem biblischen Wort im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 12, wo geschrieben steht: Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Dadurch stellt sich natürlich jetzt für uns die Frage nach den Mitteln, die uns zur Verfügung dann stehen und die wir dann auch in der Treue wahrnehmen sollten. Da ist das Wort Gottes, das stetige Gebet, die Gemeinschaft in unseren Versammlungen und auch das Brotbrechen. Wir sollten uns nicht dadurch irren lassen, dass es heißt, dass wir grundsätzlich in dem Herrn Jesus Christus geheiligt sind. Wir müssen auch selber dafür sorgen, in unserem Heiligungsleben zu wachsen. Tun wir das nicht und bleiben stehen, bedeutet das schon Rückschritt und ist ein Einfallstor für den Feind. Von daher trachtet danach nach der Heiligung. Denn das Ziel der Heiligung ist die Vollendung und Verklärung von uns immer mehr und mehr in das Bild unseres Herrn Jesus Christus rein. Römer 8,17 sagt dazu: Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Und die Vollkommenheit in ihm, wie sie der Herr selbst von seinen Jüngern auch gefordert hat und auch ihnen verheißen hat, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 48, da sagt der Herr Jesus: Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das Anziehen dieser Vollkommenheit des neuen Menschen ist unsere tägliche Aufgabe. Mit den Mitteln, die ich eben schon erwähnt habe, und dazu auch alle Zeit fröhlich zu sein, alle Zeit für alles dankbar zu sein und völlig in der Liebe zu stehen. Kommen wir zum Schluss, was einen Menschen dazu führt, sein natürliches und sündiges Wesen zu kreuzigen, ist nicht eine Frage der äußeren Tat, sondern wie es in seinem Herzen aussieht. Nur das Evangelium von Jesus Christus spricht davon, dass Jesus den Tod an unserer Stadt erlitten hat und dass wir deshalb davon ausgehen können, dass eben in dem Werk Jesu der Tod unseres alten Wesens steht und dass wir in dem auferstandenen Christus vor Gott leben. Und Letzteres aber kann, wenn wir wirklich dem Evangelium glauben, nicht ohne Folgen für unser Handeln sein. Dabei wird das klare Nein zur Sünde, zur Begierde, die darauf zielt, Gottes Gebote zu übertreten oder im maßlosen Gebrauch der geschöpflichen Gaben Befriedigungen zu suchen, eine Folge sein. Und dieses Nein wird umso klarer sein, je deutlicher uns vor Augen steht, was wir in Christus Jesus haben. Nämlich die Erkenntnis Christi, die uns in unseren Herzen wirklich binden kann, sodass wir unsere Begierden mit Selbstbeherrschung begegnen können. Das steht gewiss unserer sündigen Natur gegenüber, unsere Triebe frei auszuleben, aber so nimmt Gottes Gnade, die in unseren Herrn Jesus Christus offenbar geworden ist, uns auch in Zucht, so dass wir wirklich zur Ehre Gottes leben. Und wollen wir auch weiterhin festhalten: Der Glaube ist der Grundstein. Wir müssen ein heiliges Leben führen und stetig in unserem geistlichen Leben wachsen, wenn wir an den Tagen des Zweifels, des Trostes und der Anfechtung Ruhe finden wollen. Aber man darf auch kein heiliges Leben führen ohne Glauben. Denn das hieße versinnbildlicher dann, dass man ein Haus bauen würde, das keinen andauernden Schutz verleiht, weil es eben nicht auf Fels gegründet ist. Wir müssen also unter allen Umständen den Frieden mit jedermann und unsere persönliche Heiligung suchen, denn ohne einen solchen Wandel wird niemand den Herrn sehen. So heißt es in Hebräer 12, Vers 14: Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und so wollen wir festhalten, dass in Gottes Gegenwart keine Sünde bestehen kann. Deshalb müssen wir sündlos sein. Wenn uns der Herr erblickt, einen Zustand, den wir ja auch tatsächlich erreichen werden, wenn das auch erst im Himmel sein wird, dann werden wir eine Ebenbildlichkeit haben und die besteht wesenhaft in der Gerechtigkeit und Heiligkeit und findet endlich in der verklärten Leiblichkeit ihre Vollendung und ihr Ziel. Dazu lesen wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2: Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und diese Erkenntnis sollte uns täglich dazu anspornen, hier und jetzt nach unserer Heiligung immer wieder zu streben. Dazu schließe ich mit einem Ausspruch eines Glaubensvaters: O Herr, schenke uns heute das innere verborgene Leben aus dir. So wird es sich nach außen offenbaren zu deiner Verherrlichung. Gib uns die Gnade, dass wir im Geist leben, so werden wir auch im Geist wandeln und die Früchte des Geistes tragen als Reben an dir. Amen.